Wir denken ja seit einigen Monaten schon über diesen Galaterbrief nach. Wir studieren diesen Galaterbrief. Und so vieles, was ich heute sagen werde, ach, das ist praktisch Wiederholung. Und ich habe bald schon schlechtes Gewissen, weil ich denke, das Ganze wird wiederholt und nur von einer anderen Perspektive her beleuchtet. Zum Beispiel auch heute, was wir uns heute anschauen, gerade in Kapitel 4. Das haben wir schon durchgesprochen. Wir haben gesagt, Gesetzlichkeit, Legalismus ist etwas nicht unbedingt Positives, sondern im Lichte der Heiligen Schrift ist das etwas sehr detrimental, also Hinderliches für das Glaubensleben. Und wir sagen, ja, wir verstehen das, wir verstehen das. Der Glaube an Jesus Christus ist ja nicht nur eine Tradition, etwas, was wir von Kindesbein an kennen, gehört haben, aber es betrifft unser Leben nicht. Ich habe diese Geschichte schon erzählt von einem Gemeindeältesten oder Gemeindediakon, der mit einem Freund von mir gearbeitet hat. Und der Freund von mir war eigentlich, der hat sich vom Glauben abgewendet. Er wollte mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und der hat dann irgendwas gesehen und dieser Diakon und mein Freund, die haben zusammen gearbeitet und mein Freund hat diesen Diakon beobachtet so, und hat festgestellt, so wie er handelt, widerspricht dem christlichen Glauben. So benimmt man sich nicht. Und so hat er ihn daraufhin angesprochen. Ja? Wie kannst du das vereinbaren? Zum Beispiel jemanden übers Ohr zu hauen. Er war selbstständig gewesen und hat ihm dann einen unmöglichen Preis gegeben für die Leute. Hat sie so ein bisschen übervorteilt. Ja, und dann sagte dieser Diakon Folgendes, er sagte, Geschäft ist Geschäft und Glaube ist Glaube oder Gemeinde ist Gemeinde. Es ist nicht richtig. Wenn der christliche Glaube, wenn das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, nicht in das persönliche Leben in der Weise greift, dass wir sagen, ich muss korrekt sein. Jetzt ist ja die Tax Season, ja, aber ich muss korrekt sein. Das ist, was Gott von mir verlangt. Er will, dass diese Dinge, die gelehrt werden, besonders auch von Jesus Christus, ja, das Verständnis ist, das muss in meinem Leben greifen. Und dann muss ich aus diesem Verständnis heraus und aus dieser Beziehung, persönlichen Beziehung heraus mit Jesus, dann richtig leben. Für mich ist das überhaupt keine Frage, dass dem so ist. Aber das versteht man nur, wenn man sieht, dass das Christsein nicht nur ein Theaterspiel ist. Es ist ein schönes Theaterspiel, es ist eine schöne Tradition. Die Lieder, die wir singen, die Leute, mit denen wir uns treffen und. Nichts dagegen einzuwenden, ist wunderbar. Ich liebe die christliche Tradition. Aber wenn das es nur ist, alles ist, dann das ist schlecht. Ja? Christsein ist persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und aus dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus erwächst dann alles. Wie ich rede, wie ich denke, ja, und wie ich handle. Und darum geht es. Darum geht es auch hier, wenn der Apostel Paulus seine Leser in der Provinz in Galatien waren, ja alles Menschen, die zum Glauben gekommen sind durch seinen Dienst. Die sind zum Glauben gekommen, waren im Glauben am Wachsen und plötzlich kommen diese Judaisten aus Judäa, aus Jerusalem und sagen, hört mal, es ist schon korrekt, es ist schon gut, dass ihr Jesus habt, dass ihr Jesus euer Leben anvertraut habt. Aber um richtig als Gläubige oder als Christen leben zu können, um wirklich wiedergeboren zu sein, vollkommen Christ zu sein, da müsst ihr noch die Gesetze des Alten Testaments beachten. Und der Apostel Paulus, wenn er das hört, der dreht am Rad, wie man sagt im Deutschen. Ja? Der kann das überhaupt nicht hören. Er sagt, ihr seid daraus errettet worden eigentlich, aus dieser Gesetzlichkeit, die ganz klar euch zeigen sollte, dass ihr die Gesetze nicht halten könnt. Naja, manche könnt ihr halten, aber nicht alle. Und sobald ihr ein Gesetz übertritt, habt ihr ein Problem. Dann seid ihr Gesetzesbrecher. Und als Gesetzesbrecher habt ihr keine gute Zukunft. So, was liegt dem Apostel Paulus am Herzen? Es liegt ihm am Herzen, den Gläubigen damals in Galatien aufzuzeigen, Legalismus, Gesetzlichkeit und Evangelium, das verträgt sich eigentlich nicht. Warum nicht? Und er erklärt das. Er erklärt das mit sehr viel Geduld. Einmal kommen von der einen Seite, dann von der anderen Seite. Heute werden wir eine andere Seite wieder sehen. Er zeigt, dass die Gesetzlichkeit eigentlich schon nicht schlecht ist für eine bestimmte Zeit oder nicht schlecht gewesen ist für eine bestimmte Zeit. Die Gesetzlichkeit, das unter dem Gesetz sein, war bedeutend für einen bestimmten Zeitpunkt. Aber er sagt, die Gesetzlichkeit war wie ein Lehrmeister. Lehrmeister ist ein Lehrer, der dann einem Unmündigen zur Seite tritt, mit ihm dann wächst oder ihm beibringt, was Sache ist, was die Realität ist, die Wahrheit ist, und Schritt für Schritt zusieht, dass der Schüler dann reift, ja, in seinem Verständnis. So, wenn er dann in seinem Verständnis gereift ist und erkennt, Mensch, in meiner Sünde muss ich aber einen Heiland haben, einen Erlöser haben, einen Messias haben, und versteht, dass dieser Messias Jesus Christus ist und ihn aufnimmt, sein Leben ihm übereignet und ihn als seinen Herrn anerkennt und ihn aufnimmt, das ist die Sprache des Neuen Testaments, dann tritt der Meister, der Lehrmeister, das Gesetz zur Seite, weil er nicht auf der gleichen Ebene mit dem Erlöser Jesus Christus stehen kann. Darum geht es. So, was war das Problem mit den Galatern, mit den Christen aus Galatien? Sie haben das erkannt, dass Jesus die Antwort ist, ja, für ihre Lebensfragen. Sie haben Jesus Christus angenommen, waren am Wachsen. Und jetzt hören sie auf einmal von einer anderen Seite, gerade von den jüdischen Menschen, die kommen und sagen, naja, das Alte Testament ist genauso wichtig. Dort sehen wir ja den Gott Jakobs und Isaaks und Abrahams. Ja, und dort wird auch gezeigt, wie bedeutend das Gesetz ist, das Halten des Gesetzes. Es ist genauso wichtig als das, was ihr gemacht habt, als ihr euer Leben Christus anvertraut habt. Und da waren die Gläubigen so ein bisschen verunsichert. Die dachten, naja, vielleicht haben sie recht. Und sie sind dann zurückgegangen praktisch zum Gesetz und haben versucht, diese Gesetze des Alten Testaments zu halten. Und dann ging es nicht nur um Sabbat, da ging es nicht nur um bestimmte Speisevorschriften, es ging auch um Beschneidung zum Beispiel. Ja? Und der Apostel Paulus, er kann das nicht fassen. Ja? Aber er hat Geduld und versucht das auf einer sehr guten Art und Weise immer wieder diesen Gläubigen beizubringen. Gesetzlichkeit, es hat einen Platz, ja, in der Geschichte, der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, aber wenn dieses Verständnis des Gesetzes einen Menschen zu Jesus bringt, dann tritt der Lehrmeister zur Seite. Er kann nicht auf derselben Stufe mit dem Messias Jesus Christus stehen. Und dann, das ist so das Bild, was wir vor Augen haben müssen, wenn wir jetzt auch Kapitel 4, 21 bis 31 uns anschauen. Ja, und in Kapitel 4 geht es eigentlich dem Apostel Paulus darum, die Gläubigen zur Mündigkeit, zur Reife im Glauben herauszufordern. Und er tut das auf vielerlei Art und Weise. Und hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, macht der Apostel Paulus Folgendes. Es ist ja so, dass die Judaisten kommen aus Jerusalem, die kamen natürlich mit dem Alten Testament oder mit ihren Schriften, haben gesagt, schaut einmal, was die Schriften, das Alte Testament ist ja auch das Wort Gottes, was die sagen. So, was macht der Apostel Paulus? Er geht zum Alten Testament und zeigt aus dem Alten Testament, dass eigentlich das, was die Galater schon erlebt haben, als sie ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, dass das Evangelium tatsächlich greift und die Gesetzlichkeit, das Gesetz überflüssig macht, eigentlich schon im Alten Testament zu sehen ist. Und zwar in dieser Geschichte mit Abraham. Darum geht es hier. Ja, er versucht oder er stehend unter der Leitung des Geistes Gottes zeigt er die zweite oder die tiefere Bedeutung dieser Geschichte auf. Und ich werde gleich einiges noch dazu sagen, weil das eine sehr gefährliche Sache ist. Heute machen das auch sehr viele. Ja, die lesen eine Passage, zum Beispiel aus dem Alten Testament, und sagen, oh, derjenige, der hier in dieser Geschichte vorkommt, das bedeutet das. Ja, sie allegorisieren die ganzen, viele Dinge. Und dann geht das ins Uferlose und dann wird es lächerlich. Wir müssen sehr, sehr aufpassen, wie wir das machen. Wir sagen, ja, der Apostel Paulus kann das machen. Er kann eine alttestamentliche Geschichte nehmen, stehend unter Leitung des Geistes Gottes, und diese Geschichte erklären, die tiefe Bedeutung dieser Geschichte erklären. Uns ist das noch lange nicht erlaubt. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir das machen. So, wir schauen in unseren Bibeltext. Ich sagte schon, der Apostel Paulus gebraucht eine alttestamentliche Geschichte und mit Abraham. Und zunächst einmal in den Versen 21 bis 23 zeigt oder spricht der Apostel Paulus von den historischen Tatsachen. Es ist ja so, dass heute viele Menschen ankommen und sagen, ja, Abraham, das ist ja eine Legende, das ist eine Märchenperson, ihr glaubt noch an Abraham. Ihr Lieben, wir haben heute genug Beweise dafür, dass Abraham tatsächlich existiert hat. Dass es sich so zugetragen hat, wie der Apostel Paulus das sagt, verstehen wir aber als Menschen des Glaubens, weil wir wissen, dass das Alte wie das Neue Testament das Wort Gottes ist und uns keine falschen historischen Dinge hier berichtet werden, sondern das Alte Testament spricht ganz klar, was sich abgespielt hat. Wir müssen das nicht allegorisieren, wir müssen das nicht vergeistlichen, genau so hat sich das ereignet, mit der Hagar, mit der Sarah und so weiter. Ich will uns etwas vorlesen, was ich letzte Woche in einem archäologischen Blatt herausgefunden habe, vom 16. Juli 2021. Das heißt Bible Archaeology Report. Es steht geschrieben, trotz des fragmentarischen archäologischen Befundes aus der Patriarchalszeit belegen zahlreiche Funde, das heißt Ausgrabungen, dass die Geschichte Abrahams kulturelle Elemente und Orte jener Zeit genau wiedergibt. Ja, und da können wir sehen. Und ich möchte hinzusagen, wir sagen oft, oh, die Archäologie beweist, dass Abraham gelebt hat. Die Archäologie beweist, dass David gelebt hat. Ich sage, für uns ist es genau andersrum. Die Bibel, die braucht keinen Beweis. Ja, die Bibel spricht und sagt, das, was gefunden worden ist seinerzeit, ja, hat tatsächlich stattgefunden. Die Bibel braucht keinen Beweis. Und ihr wisst das auch, dass bis in die 60er Jahre immer noch eine Frage gewesen ist, besonders bei den Bibelkritikern. Naja, die sagen, wir haben keine archäologischen Beweise für David, den König David. Also das ist eine Person, die sich die Juden damals ausgedacht haben, genauso wahrscheinlich wie Abrahams, auch eine Legende. Und aufgrund dieser Geschichten haben sie dann ihren Glauben aufgebaut. Heute haben wir genug Funde, ja, besonders auch natürlich in Israel, die ganz klar davon sprechen, dass David existiert hat, dass es das Haus David gab. Okay, es geht hier weiter. Diese bestätigen das hohe Alter der Genesis-Erzählungen und widerspricht Behauptungen, die Geschichte Abrahams sei eine Erfindung einer Gruppe von Priestern im babylonischen Exil oder später, die ihn erfanden, um ihrem Volk eine glorreiche Geschichte zu geben. Vielmehr war Abraham ein realer Mensch, der zu einer realen Zeit der Geschichte lebte. Ich will uns nur daran erinnern, was wir auch wissen aufgrund dessen, dass die Dead Sea Scrolls, wie sagt man Dead Sea Scrolls im Deutschen? Hilf mir mal aus. Dead Sea Scrolls, was ist das im Deutschen? Wisst ihr, wovon ich rede? Die Rollen, die im Toten Meer in den Höhlen da gefunden worden sind. Und aufgrund dieser wissen wir, dass die biblischen Texte, zum Beispiel in Jesaja, zum Beispiel in Daniel, korrekt sind. und viel später datiert sind, als wie die Bibelkritiker sagen. Zum Beispiel, die Bibelkritiker haben immer Schwierigkeiten gehabt mit dem Buch Daniel. Die haben gesagt, das ist unmöglich, dass zu der Zeit, als Daniel das Buch geschrieben hat, in der babylonischen Gefangenschaft, er genau wusste, wie sich die Geschichte der Menschheit abspielen wird. Ihr Lieben, der Daniel hat das nicht gewusst, aber Gott wusste das. Und er hat es dem Daniel erklärt. Und dadurch, und die haben gesagt, Daniel hat das Buch, oder jemand, der als Daniel aufgetreten, der hat das Buch später geschrieben, als sich das Ganze schon ereignet hat. Und diese Rollen, die man am Toten Meer gefunden hat, es gibt deren sehr, sehr viele, beweisen, dass die Datierung dieser liberalen Theologen oder Bibellehrer falsch ist, ja, sondern dass Daniel seinerzeit auch das Buch geschrieben hat. Und das beweist uns, das spricht davon, oder es braucht uns nicht zu beweisen, aber das unterstreicht einfach, dass der Glaube, den wir haben, und das Verständnis, das wir haben, dass das Alte Testament wie das Neue Testament das Wort des lebendigen Gottes ist, der das Ende vom Anfang sieht. Für ihn ist es überhaupt kein Problem, aufzuzeigen, was in der Zukunft ist. Ja, aber wie gesagt, das menschliche Verständnis kann das nicht so richtig einordnen. Und dann kommen die Menschen, eben gerade auch diese liberalen Theologen, und sagen, oh, das kann nicht wahr sein. Aber naja, wie auch immer. So, wir gehen zurück zu unserem Text und sehen, dass der Apostel Paulus so ein bisschen die Geschichte hier anzeigt, die sich tatsächlich ereignet hat im Zusammenhang des Abraham mit Sarah und der Hagar. Und ich will ganz kurz diese Stationen für uns erwähnen aus der Heiligen Schrift, die stattgefunden haben, und dann auch darauf hinweisen, wie alt Abraham eigentlich in dieser Zeit gewesen ist. Und dann wollen wir gemeinsam eine Schlussfolgerung ziehen. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihn beauftragt hat, auszuziehen und nach Kanaan zu gehen. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt, wir wissen das, war sein Name noch ein bisschen anders. Er war Abraham, nicht Abraham, aber ich werde nur Abraham sagen, und wir wissen damit, wir wissen, von wem hier eigentlich die Rede ist. 75 Jahre war er alt, als er den Auftrag von Gott bekommen hat, auszuziehen, nach Kanaan zu gehen. Seine Frau und er, sie wollten unbedingt Kinder haben, aber Gott hat das ihnen verwehrt. Für eine Zeit lang. Ja? Aber er hat ihnen eine Verheißung gegeben, damit sie diese Hoffnung haben, dass sie Nachkommenschaft haben werden. Er hat ihnen Nachkommen versprochen. Mit 85 Jahren wurde Abraham unruhig, und die Sarah war um diese Zeit 75, 74 Jahre alt. Und dann haben sie gedacht, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Wir müssen Gott nachhelfen. So, und dann passierte auch, dass die Sarah ihre Magd genommen hat, die Hagar, dem Abraham gegeben hat. In dem damaligen Kulturkreis war das gang und gäbe. Und so war das auch, dass nachher die Hagar schwanger wurde. Und mit 86 Jahren, ja, wurde dann die Hagar schwanger und hat auch ein Kind, einen Sohn geboren, den sie Ishmael nannte. Und Sarah wurde natürlich eifersüchtig. Und ihre Eifersucht war so schlimm, dass sie dann ihren Ehemann Abraham beauftragt hat, die Hagar wegzuschicken. Hatte Abraham auch gemacht. Ja, er war ein guter Ehemann, hat auf seine Frau Sarah gehört, hat Hagar weggeschickt. Gott hat ihn ermahnt, hat gesagt, du machst das nicht, nimm sie wieder zurück. Und so, er musste zurückpaddeln und hat die Hagar wieder zurückgenommen. Dann, stellt euch vor, mit 99 Jahren erscheint Gott Abraham und verspricht ihm wieder, dass er von der Sarah, ganz klar, von der Sarah, die um diesen Zeitpunkt 90 Jahre alt gewesen ist, einen Sohn bekommen wird. Und den sollen sie Isaac nennen, was Lachen oder Gelächter bedeutet. Und ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass dieser Name eine Doppelbedeutung hat. Lachen auf der einen Seite, wir wissen, als Gott diese Verheißung dem alten Abraham gegeben hat mit 99 Jahren, du wirst noch ein Vater werden und die Sarah wird noch eine Mutter werden, da haben beide gelacht, auch Abraham hat gelacht. So, nachher, als der Isaac geboren werden sollte und sein Name soll Lachen heißen, sollten sie immer wieder daran erinnert werden, dass sie eigentlich Gott nicht vertraut haben, nicht völlig vertraut haben. Aber auf der anderen Seite ist dieses Lachen auch ein Lachen der Freude. Ja, dass hier nun tatsächlich Gott seine Verheißung erfüllt in dem Sohn von Abraham und Sarah. So, mit 100 wird Abraham Vater. Stellt euch mal vor. Nicht Vater, sondern er wird zum zweiten Mal Vater, weil er nun den verheißenen Sohn bekommt. Und jetzt kommen natürlich neue Probleme, eine ganz neue Dynamik in die Familie. Ishmael, der Sohn von der Hagar, ist jetzt 14 Jahre alt und der macht so ein bisschen Probleme, ja, in der ganzen Familie. So, und das, er ist einfach ein Rivale, er mag das nicht, dass hier tatsächlich noch diesen alten Menschen ein Sohn gegeben worden ist, der eigentlich der Sohn der Verheißung ist, das wusste er auch mit 14 Jahren, und der auch nachher den Segen haben wird, im Gegensatz zu ihm. Und schließlich war die Rivalität so groß gewesen in der Familie, dass Abraham von Gott selbst, Gott beauftragt den Abraham, die Hagar mit dem Sohn wegzuschicken. Und der Abraham gehorcht der Stimme Gottes, obwohl er ein schweres Herz hatte. Das sagt die Schrift ganz klar. Er hatte ein schweres Herz. Er hat den Ishmael lieb gewonnen, das war sein Sohn, und ihn jetzt wegschicken, das ist dem Abraham nicht einfach gefallen. Und lass mich hinzufügen, zu dieser ganzen Geschichte, all das, was ich jetzt erklärt habe. Ich denke, das ist das, was wir heute auch sehen, was im Mittleren Osten vor sich geht, ja, dass Ishmael eigentlich aus Neid dem Isaac gegenüber all diese Unruhe anstiftet. Und Palästinenser sind eigentlich die Nachkommen Ishmaels. Es gibt keine Palästinenser als selbstständige Gruppe, sondern man weiß, es sind Nachkommen Ishmaels, es sind Araber. Und sie werden immer Probleme bereiten, gerade auch den Juden. Und das sehen wir heute in dem, was heute gerade auch in Israel passiert. Wir sehen einfach diesen, ich denke, es ist eine Familientragödie, die sich deshalb auch ins Uferlose so ausgeartet ist, weil Abraham und Sarah einfach ungehorsam waren. Aber Ishmael, er mag es nicht, dass er als der Erstgeborene auch den Segen nicht bekommen hat von Abraham, sondern der Isaac. Und das sieht man heute ganz deutlich. Viele können das vielleicht gar nicht erklären, aber das ist für mich genau der Hinweis, warum wie dieser Hass zwischen den Juden und Arabern da ist. So, die Geschehnisse im Leben des Abraham, das, was wir jetzt angesprochen haben, oberflächlich betrachtet, ja, das ist eigentlich eine Tragödie, ein Drama, Familiendrama, das sich abgespielt hat mit all den Familienproblemen, die es heute auch so gibt. Aber unter dieser Oberfläche, die wir dann im Alten Testament auch lesen, wir lesen diese historischen Dinge, wir wissen um diese Dinge, viele von euch sind damit aufgewachsen, ihr habt schon von Kindesbein an diese Geschichten gehört, aber unter dieser Oberfläche, unter dieser Geschichte sehen wir eine spirituelle Bedeutung des Ganzen, eine tiefere Bedeutung, auf die uns der Apostel Paulus auch hinweist. Und das ist das, was uns in Versen 24 bis 29 erklärt wird. Ich will uns ganz kurz darauf aufmerksam machen, was in Vers 24 steht. Schaut einmal, wie es bei euch übersetzt wird. Der Apostel Paulus sagt: Diese Worte haben eine tiefere Bedeutung. Diese Worte haben eine tiefere Bedeutung. Und diese tiefere Bedeutung, das erklärt jetzt der Apostel Paulus den Galater. Und wie gesagt, er macht das nicht einfach so, sondern er will einfach zeigen, dass im Alten Testament schon der neue Bund, die Freiheit, die ein Gläubiger in Jesus Christus hat, das wird schon vorgeschattet. eben auch in dieser Geschichte mit Abraham. Und grundsätzlich kann man doch sagen, dass hier in diesen Versen der gewaltige Unterschied aufgezeigt wird zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Ich will nicht in jede Einzelheit hier hineingehen, nur so ein bisschen oberflächlich die Dinge erklären, auf die Paulus hier seine Leser hinweist, und uns wird das schon verständlich. Es geht einfach darum, dem Apostel Paulus den Gläubigen aufzuzeigen, der alte Bund verglichen mit dem neuen Bund, in dem wir nun stehen, aufgrund dessen, dass wir unser Leben Christus anvertraut haben. Er ist ja der Stifter des neuen Bundes. Der alte Bund kann dem neuen Bund das Wasser nicht reichen. Versteht ihr das deutsche Wort? Das Wasser reichen ist minderwertiger. So, und die Frage ist natürlich diese, wenn das so ist, wenn der neue Bund doch bei weitem vorzüglicher ist als der alte, warum wollt ihr zurückgehen zum alten Bund? Ja, warum wollt ihr zu einem System zurückgehen, was eigentlich ein Auslaufmodell ist? Und wir sagen, ja, das verstehen wir auch. Und wisst ihr, wenn wir legalistisch sind und sagen zum Beispiel, oh, um wirklich ein Christ zu sein, musst du mindestens einen Schlips tragen am Sonntag. Du musst Haare schön geschnitten haben. Du darfst keine Shorts tragen. Und es gibt ja Regeln ohne Ende. Dann machen wir genau das. Wir stehen im neuen Bund, aber denken, dass der alte Bund doch noch irgendeine Bedeutung hat für uns, die wir im neuen Bund stehen. Und das darf nicht sein. Und ja, ich hab auch meine Schwierigkeiten, wenn hier Menschen in die Gemeinde reinkommen, ein junger Mann, der hat einen Knopf im Ohr, Riesending. Und ich denke, was ist das? Und dann denke ich, oh, schau mal, Gesetzlichkeit. Ich kann in sein Herz nicht schauen, ich weiß nicht, was seine Beziehung zu Jesus ist, ich schaue auf sein Ohr. Und das darf ich nicht machen. Sondern sage ich, Herr Jesus, mache mich frei von all diesem oberflächlichen Zeug, sondern lass mich ihn einfach lieben als meinen Bruder und mit ihm sprechen und ihn versuchen zu ermutigen, dass er in seinem Glaubensleben richtig auch vorankommt und vielleicht eines Tages sieht, dass dieser Knopf im Ohr, wofür? Ja? Ich kann euch erinnern an David Smart, der hier eine Zeit lang in die Gemeinde gekommen ist, mit seinen langen Haaren, so lange Haare. Ja, und viele haben Anstoß dran genommen, dass dieser David Smart lange Haare hatte. Wirklich lange Haare, die waren sogar lang für mich gewesen. Aber er kam in die Gemeinde immer und immer wieder, ist in seinem Glauben gewachsen. Und einmal kam er rein in die Gemeinde und ich gucke mir den an. Ist das David? Schönen Haarschnitt. Könnt ihr euch noch erinnern, von wem ich rede? Keiner hat ihm das gesagt. Keiner hat ihm das gesagt, ihn ermahnt. Oh, du darfst nicht. Ist er selber drauf gekommen? Ist er selber drauf gekommen, hat gesagt, ich brauche diese langen Haare nicht mehr. Ja? Und genauso muss es gehen. Genauso muss es auch für uns gehen. Wir sehen manche Dinge, wo wir sagen, das vereinbart sich aber nicht mit dem christlichen Glauben. Ja, kennen wir das Herz des Menschen? Nein, wir kennen das Herz des Menschen nicht. Also wollen wir uns eher gegenseitig ermutigen, ja, auf dem Glaubensweg zu bleiben und einander ermutigen, treu zu sein, Jesus zu lieben und wirklich auf diesem schmalen Weg unterwegs in unserer Heimat zu sein. Okay, kommen wir zurück zu unserem Text. Und ich sagte schon, also es geht hauptsächlich bei all dem, was hier gebraucht wird, an Bildern, was gezeigt wird. Und manches ist es nicht einfach einzuordnen. Ich lese diese Dinge, denke ich, das ist zu viel. Ja, aber es geht hauptsächlich darum, oberflächlich gesagt, es geht darum, dem Apostel Paulus aufzuzeigen, der neue Bund ist bei weitem vorzüglicher als der alte. Warum würdet ihr zurückgehen wollen? Darum geht es. Nun, und hier will ich einige Dinge doch aufzeigen. Einmal, Hagar und Ishmael, lass mich das mal einmal so aussprechen, im Deutschen heißt das, glaube ich, Ismael, aber Ishmael, irgendwie kommt mir das leichter von der Zunge. Paulus sagt, der Ishmael symbolisiert die physische Geburt in die Sünde. So, Es ist das Werk des Fleisches. Und wir erinnern uns, aha, Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, hat gesagt, du wirst einen Sohn haben. Abraham wurde schon alt und ich kann nachvollziehen, was Abraham gedacht und gefühlt hat. Auch die Sarah. Und Römer, ich denke, es ist Römer, Brief, da wird uns versichert, als ihr Leib schon erstorben war, es war eine Unmöglichkeit, menschlich gesehen, dass die noch Kinder haben sollen. Da haben gedacht, oh, wir helfen Gott mal nach. Ja? Was ist schon dabei, dass die Hagar da dem Abraham gegeben wird und tatsächlich ein Sohn kam zur Welt. Aber der Apostel Paulus sagt, schaut mal, Gott hat eine Verheißung gegeben und eigentlich hätte Abraham und Sarah das glauben sollen, vertrauen müssen, Gott vertrauen müssen, dass das, was Gott sagt, er wird es auch tun. Aber hier wollten sie nachhelfen. Und da kommt das Fleisch, ja, wie man sagt, ins Spiel. Werk des Fleisches. So, Ishmael ist oder symbolisiert die physische Geburt und die Sünde, Werk des Fleisches. Und Isaac auf der anderen Seite symbolisiert die geistliche Geburt. Es ist das Werk des Geistes und das heißt, es ist eigentlich ein Wunder. Es war ein Wunder gewesen für Abraham und Sarah, dass sie überhaupt Isaac bekommen haben, mit Sicherheit, aber Gott hat es versprochen. Und genauso ist das auch, und hier sehen wir die Parallele zu der Neugeburt. Ja, der Gläubigen, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, denkt ihr, das ist was Normales? Was der Heilige Geist da bewirkt, wenn ihr in Buße zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe erkannt, wer du bist. Du bist der Heiland dieser Welt. Ich muss meine Sünden bekennen und das will ich auch jetzt tun und dich als meinen Herrn und Heiland annehmen. Was dann passiert, diese Regeneration, wie die Heilige Schrift sagt, die neue Geburt, die Wiedergeburt. Denkt ihr, das ist etwas Selbstverständliches, Normales? Das ist ein Wunder. Ich kann das mit meinen Worten nicht erklären, was mit mir oder mit euch passiert ist, als ihr das gemacht habt. Aber das ist, worauf uns das Neue Testament hinweist. Und seinerzeit, wir erinnern uns an diese wunderbare Geschichte. Ich komme immer wieder zu Johannes 3. Als Nikodemus zu Jesus kommt, hervorragender Mann, älterer Herr, der kannte die Schrift wie kein anderer. Er war vorbildhaft in seinem Leben. Ja? Und hier kommt er zu Jesus, diesem jungen Lehrer. Und Jesus weiß genau, warum er kommt. Und deshalb sagt er ihm was? Du musst von Neuem geboren werden. Er sagt ihm nicht, oh, weißt du was, Nikodemus, da gibt es noch andere Dinge in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, die du auch noch wissen musst, damit du im Glauben voranschreitest. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und um dieses Muss Gottes kommen wir nicht drum herum. Wir können hervorragende Menschen sein. Wir können vorbildhafte Menschen sein. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, ist schon gut, dass wir gute Menschen sind. Das sage ich nicht. Das ist schon gut. Aber um vor Gott bestehen zu können, um wirklich das, was Gott in seinem Wort auch sagt, was wir als Menschen, die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben, erben, sind Kinder Gottes, wird man nur durch die neue Geburt. Nicht dadurch, dass wir vorbildhaft sind oder guten Anzug tragen, schönen Anzug tragen, die Krawatte. Und ich denke, wir verstehen das. Ja? Und wir erinnern uns, ja, wir erinnern uns, dass, wie gesagt, dass Isaac eigentlich der verheißene Sohn war von Gott, nicht der Ishmael. Ja, und deshalb ist diese, man kann sagen, diese Wundergeburt des Ishmael ein Hinweis darauf, wie, ach du meine Güte, ich muss hier zur Landung ansetzen und ich bin noch nicht fertig. Der Hinweis dafür, Gott hat etwas getan, was eigentlich menschlich gesehen nicht möglich war. Und hier sehen wir den Vergleich zu der Wiedergeburt, die wir auch erlebt haben. So, die Frage ist natürlich, der Apostel Paulus erklärt uns diese Dinge. Ja, mit Abraham, mit Hagar, Ishmael. Hat der Abraham eigentlich zu der Zeit, als das passiert ist, das gewusst, dass seinerzeit seine Familientragödie dienen wird als eine geistliche Anschauungslektion, auch für uns. Nicht nur für Galater, auch für uns. Er hat es nicht gewusst. Er hat es nicht gewusst. Haben das die jüdischen Rabbis, Lehrer, gewusst, dass das Leben des Abraham und das, was dann auch passiert ist, irgendwie als eine Anschauungslektion dient für diese geistliche, gewaltigen Wahrheiten, die wir im Neuen Testament dann auch finden? Mit Sicherheit nicht. So, wir fragen uns, wie hat der Apostel Paulus das aber gesehen? Wie konnte er das erkennen? Und die Antwort ist einfach. Der hat sich das nicht ausgedacht, sondern der Heilige Geist hat ihm das offenbart. Ja? Warum hat er ihm das offenbart, diese Dinge offenbart? Ganz einfach, aus diesem Grund, damit diese Vorstellung des Alten Testaments, dass das Gesetz in irgendeiner Weise doch bedeutend ist, damit das zurückgedrängt wird und gesagt wird, schaut mal, schon im Alten Testament, durch das, was jetzt Abraham erlebt hat in seiner Familie, wird uns vorgeschattet gezeigt, dass der neue Bund viel besser ist. Es ist ein Bund in die Freiheit und nicht in die Sklaverei. Und das, wir hören das und sagen, oh, ja, wir verstehen das, weil im Alten Testament ja auch viele Ereignisse, geschichtliche Ereignisse, eine geistliche Bedeutung haben. Denk zum Beispiel an die Herausführung aus Ägypten. Wofür steht die Herausführung aus Ägypten als ein Bild, geistliches Bild? Herausführung eines Menschen aus seiner Sünde. Wir sind alle damit vertraut. Und wir nehmen das so selbstverständlich. Ja, aber haben die Leute damals das gewusst, dass es seinerzeit eine geistliche Lektion sein wird für Menschen, die 4000 Jahre später leben? Mit Sicherheit nicht. Und genauso ist das auch mit Abraham. So, ihr Lieben, ich muss hierzu Landung ansetzen und ich bin lange, lange nicht fertig. Vielleicht mache ich das nächste Mal weiter. Auf eines möchte ich uns hinweisen. Das sind manche interessanten Dinge auch in diesem Text. Schaut einmal Jerusalem. Jerusalem. Da wird einmal von dem irdischen Jerusalem gesprochen, was eigentlich auch ein Bild für, als ein Mitbild dient für den alten Bund, und von dem himmlischen Jerusalem. So. Musste der Apostel Paulus den Gläubigen erklären, in Galatien erklären, was das irdische Jerusalem ist? Mit Sicherheit nicht. Hat er auch nicht gemacht. Er sagt nichts dazu. Er sagt nur, dass es als ein Bild dasteht für diese geistliche Wahrheit, dass der alte Bund ja nicht zu schlecht ist, aber doch minderwertig im Vergleich zu dem neuen. Aber jetzt spricht er über das neue Jerusalem. Und das Interessante ist, dass er nichts dazu sagt. Er spricht nur davon und sagt, das steht als, ja, das symbolisiert die Freiheit, die wir in Christus haben. Warum hat er nichts erzählt? Warum hat er nichts gesagt den Gläubigen in Galatien, wofür dieses neue Jerusalem steht? Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann verstehen wir, das neue Jerusalem, das ist nicht nur ein Symbol, eine Idee, sondern es ist tatsächlich eine Stadt. Eine Stadt, zu der wir unterwegs sind. Eine Stadt, zu der wer einen Eingang haben wird, wer darf da eintreten? Nur, wenn du wiedergeboren bist. Ja, das erklärt uns die Bibel ganz klar. Keiner wird Zutritt haben zum neuen Jerusalem, wenn er nicht ein Kind Gottes ist. Und das Interessante ist, und das wisst ihr auch, Hebräer 11, Vers 10. Ja, worauf hat denn Abraham gewartet? Ich lese uns das. Es wird gesagt, er wartete auf die Stadt, nicht eine Stadt, auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Was wird uns bewusst? Abraham hat das schon gewusst, dass es diese Stadt geben wird. Und wir sollten das auch wissen. Wir können mehr darüber wissen. Warum? Weil wir das Neue Testament haben. Und in der Offenbarung wird uns ganz klar gezeigt, die Ausmaße der Stadt werden uns gegeben. Warum vergeistlichen manche das? Ist mir ein Geheimnis. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, weil es einfacher ist, das zu tun. Ich habe keine Ahnung. Aber die Heilige Schrift spricht von dieser Stadt, die Gott baut und die seinerzeit für uns die Heimat sein wird. Wir wandern nach Zion, herrliches, liebliches Zion ja auch in einer gewissen, ja, das ist, was wir tun. Ja? Die Zukunft für uns ist eben diese, nicht nur Himmel, der so ein bisschen nebulös ist, wo wir dann mit Engelflügelchen da rumfliegen. Nein, das ist eine Stadt, die wir bewohnen werden und zu der wir eigentlich jetzt schon den Zugang haben, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir haben das Bürgerrecht für diese Stadt, ihr Lieben. Und dazu ermutige ich uns, ja, dazu ermutige ich uns, dass wir einmal unser Leben überprüfen und sagen, okay, wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Wohin bin ich unterwegs? Weil die Schrift sagt uns ganz klar, wir können das wissen. Ganz klar. Und dann können wir auch entscheiden, okay, jetzt will ich mein Leben Jesus Christus anvertrauen, in Buße für meine Sünde. Und ich werde mal sehen, was passiert. Das können wir machen, das können wir machen, das können wir nachher zu Hause machen, das können wir gleich machen im Gebet. Ich lese uns Verse 28, 31 und damit schließe ich ab. Hier geht es, zeigt der Apostel Paulus die Realität auf, in der wir als Menschen des Glaubens stehen. Und es zeigt unser Vorrecht auf und auch den Segen, den wir haben. Ihr nun, Geschwister, gehört genau wie Isaak zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes. Also ihr verdankt euer Leben, welches Leben? Hier wird nicht vom physischen Leben gesprochen, sondern von dem geistlichen Leben in Jesus Christus. Und das verdanken wir Gott und nicht in unserer eigenen Bemühung. Und genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgt, so der vom Fleisch Geborene verfolgt den vom Geist Geborenen. Und das sehen wir heute ganz deutlich. Der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch heute. Das ist genau die Realität, in der wir uns befinden und auch im Zusammenhang gerade solcher, die sagen, Gesetz ist wichtig, Gesetz ist wichtig, Gesetz ist wichtig, wir müssen das Gesetz halten, damit wir richtig vor Gott stehen. Sie werden denjenigen, der die Freiheit in Christus hat, immer verfolgen. Verfolgen vielleicht das, kein gutes Wort, aber sie werden ihn verachten, weil sie denken, er ist nicht geistlich genug. Darum geht's. Und genauso wie seinerzeit Gott dem Abraham gesagt hat, dass er die Hagar mit Ishmael wegschicken soll. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort hat eigentlich diese Bedeutung, treib sie raus. Das ist die Herausforderung für uns als gläubige Menschen. Wenn irgendwas Legalistisches in uns hochkommt und wir denken, oh, das musst du aber haben, um Jesus zu gefallen, Gott zu gefallen, treib es raus, weg damit. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Wenn in der Gemeinde was aufkommt, was legalistisch ist, wir müssen das von uns weisen. Und dann Vers 31 und hier geht es um den Segen. All das, liebe Brüder oder Geschwister, das, was er vorher erklärt hat im Zusammenhang des Alten und des Neuen Bundes, der Vorzüglichkeit des Neuen Bundes, er sagt, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern Kinder der Freien. Und das ist das, was ich euch weitergebe, was ich mit euch nach Hause gehen lasse. Ihr Lieben, wenn ihr euer Leben Christus anvertraut habt, ihr seid wirklich frei. Frei zu tun, wie was? Zu leben, wie ihr leben wollt? Nein, frei zu leben und das zu tun, was Gott will. Und darum geht es ja. Ja? Wir sind Kinder der Freien. Wir gehören, man kann sagen, in eine andere Wirklichkeit. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir gehören Gott. Wir sind seine Kinder und unsere Heimat ist eben der Himmel oder eben diese Stadt, das neue Jerusalem. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.